guten Morgen von meiner Seite hier, liebe Geschwister im Gemeindehaus und euch zu Hause. Schaut mal, um was es heute und nächsten Sonntag geht. Es ist ja schon angeklungen worden. Dankeschön, Friederike, dass du uns da mit hineingenommen hast. Was uns Pastoren bewegt, Erich und ich, wir wollen ein klein wenig euch mit hineinnehmen, was uns in unserem Dienst als Hirten der Gemeinde hier in Heidelberg bewegt. Ich mache mal als Älterer den Anfang und der Jüngere, der Erich, kommt dann nächste Woche dran. Was motiviert uns für unseren Dienst und was hat Gott uns aufs Herz gelegt für uns als Gemeinde? Und wir möchten das nicht nur mitteilen, das ist das eine, mitteilen heißt informieren, sondern wir möchten das mit euch teilen. Das heißt, dass wir einen Prozess anfangen, in dem wir da miteinander auch ins Gespräch kommen, das miteinander bewegen. Und ich denke, es ist wichtig, dass ihr einfach auch wisst, was uns so auf dem Herzen liegt für uns als Gemeinde. Jetzt würde ich einfach gerne schon mal so durch die Reihen gehen und euch eigentlich fragen, was bewegt euch, wenn ihr das hört, was ich eben gesagt habe oder was hier vorne steht, dass wir erzählen wollen, was uns in unserem Pastorendienst bewegt. Vielleicht findet es der ein oder andere befremdlich. Was soll das werden? Kann ich mir gar nicht so drunter vorstellen. Vielleicht sind einige unter uns, die sagen, ich bin überrascht. Da bin ich mal gespannt, was da jetzt kommt. Erwartet hätte ich es jetzt heute Morgen nicht. Vielleicht ist der eine oder andere aber auch erwartungsvoll und sagt, da bin ich mal gespannt darauf, was das in den nächsten 2 Wochen wird. Vielleicht ist es aber auch eine Mischung aus dem einen oder anderen. Ich möchte auf jeden Fall daher kurz erklären, was uns beide dazu bewogen hat, diese kleine Predigtreihe zu diesem Thema zu machen. Ich weiß nicht, meinte nicht auch, dass es gut ist, wenn eine Gemeinde von Zeit zu Zeit, also nicht jeden Sonntag, aber von Zeit zu Zeit mal hört, was die geistlichen Hirten der Gemeinde bewegt. Ich glaube, das kann das Miteinander und das Verständnis miteinander und auch das Miteinander unterwegs sein im Glauben vertiefen und auch verbessern. Meint er nicht auch, dass es gut ist, wenn ein Pastor von Zeit zu Zeit hört, was seine Gemeinde darüber denkt, was ihn als Pastor oder was uns als Pastoren bewegt? Ich glaube, auch das fördert das Verständnis und auch das Miteinander in der Gemeinde. Ich denke zurück, als ich vor 3 Jahren hier meinen Dienst angefangen habe, da haben meine Frau und ich diese Hauskreistournee durch die ganzen Hauskreise unternommen. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran. Ich hatte nicht die große Flipchart dabei, sondern so ein kleines Whiteboard. Und da habe ich drauf gemalt, was uns, meine Frau und mich, bewegt, zum Dienstbeginn hier in unserer Gemeinde. Und ich glaube, das war eine gute Erfahrung. Wir haben uns kennengelernt. Das war eine gute Erfahrung für mich als Start, als Pastor. Und ich glaube, es war eine gute Erfahrung für euch, uns als Pastoren-Ehepaar kennenzulernen und zu wissen, was uns auf dem Herzen liegt. Aber im Laufe der Jahre verblasst so etwas auch und dann bleibt die Whiteboard so wieder ganz weiß. Und man hat vielleicht nur noch so eine Ahnung, ach, da war mal was und ja, es war schön, aber was war denn genau? Und es müssen diese Dinge immer wieder auch aufgefrischt werden, auch miteinander neu bewegt werden. Und Erich und ich, wir meinen, dass es an der Zeit ist, euch jetzt mal unser Pastorenherz zu öffnen, uns mit hineinzunehmen, euch, was uns bewegt, euch gegenüber transparent zu sein und wie gesagt, nicht nur mitteilen, sondern das mit euch zu teilen, um das Miteinander zu fördern und, darauf möchte ich gleich nachher noch eingehen, um die weitere, vielleicht auch nächste Phase unseres Miteinanders in der Gemeinde ganz neu zu bewegen und zu überdenken. Wie gesagt, der Auftakt geschieht durch mich, Erich ist am nächsten Sonntag dran und ich möchte heute Morgen 3 Dinge euch gerne mitgeben. Ihr seht es hier vorne an der Folie. Ich möchte gerne etwas Grundsätzliches sagen, was mich bewegt in meinem Pastorendienst, nicht nur hier, sondern grundsätzlich als Pastor. Ich möchte euch etwas mitgeben im Hinblick auf unsere Gemeinde und am Ende möchte ich noch gerne kurz etwas Persönliches sagen. Fangen wir mit dem etwas Grundsätzlichen an zum Pastorendienst. Es war schon, ich weiß nicht wann, aber schon einige Jahre her, da hatte eine große Bank so ein Werbefilm gemacht und der Slogan hieß, jeder Mensch hat etwas, was ihn antreibt. Und es war ein großer Erfolg. Und diese große Bank hat Prominente gefragt, aber auch einfache Leute, jung und alt, was ist es, was dich antreibt? Und zum Beispiel ihr könnt es im Internet gucken, gibt es verschiedene Videos. Zum Beispiel Jürgen Klopp, dieser Trainer, damals noch bei Borussia Dortmund, der wurde gefragt, was ist deine Leidenschaft? Was treibt dich an? Und er hat gesagt, die Lust am Gewinnen treibt mich an. Und wer sein Leben verfolgt, ich glaube, der merkt es, das ist genau das, was ihn antreibt. Sei es in Dortmund als Fußballtrainer, sei es jetzt in Liverpool, wo er nach 30 Jahren die Meisterschaft geholt hat und Champions League, ihn treibt die Lust am Gewinnen an. Und diese Werbeaktion hat viele auch selbst persönlich zum Nachdenken angebracht. Was treibt mich an? Was ist meine Leidenschaft? Was ist mein Motor? Und vielleicht treibt dich diese Frage auch um. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir unsere Leidenschaft, das, was in unserem Herzen lebt, dass wir das erkennen. Und dass wir Gott darum bitten, zeig mir, was du als Leidenschaft in mein Herz gelegt hast. Was ist deine Leidenschaft? Ich kann sagen, was es bei mir ist. Und das möchte ich euch gerne hier teilen oder mit euch teilen, mit dem nächsten Bild. Mit dem leben zu dürfen und darin investieren zu können, was in einer vergänglichen Welt Ewigkeitswert hat. Ihr Lieben, das ist das, was mich antreibt in meinem Pastorendienst. Mit dem leben zu dürfen und darin investieren zu dürfen, sich einbringen zu dürfen, was in einer vergänglichen Welt, in der wir leben, Ewigkeitswert hat. Die Lebenszeit auf dieser Erde ist schön, aber alles untersteht dieser Vergänglichkeit. Und das kann einen beim näheren Nachdenken ganz schön frustrieren, oder? Und frustrieren kommt von dem lateinischen Wort frustra, und frustra heißt umsonst. Es frustriert eigentlich, weil es eigentlich umsonst ist. Ihr Lieben, das schönste Eigenheim, das wir bauen, unterliegt der Vergänglichkeit. Das tollste Auto, das ihr euch vor die Tür stellt, unterliegt der Vergänglichkeit. Mein Körper, euer Körper, ihr könnt es hinauszögern, aber es unterliegt der Vergänglichkeit. Das kann ganz schön frustrieren, das kann ganz schön frustra sein, weil es irgendwie umsonst scheint. Am Ende stets unter der Prämisse Vergänglichkeit. Aber ganz im Gegensatz dazu, mit dem leben zu dürfen und darin investieren zu können, der in einer vergänglichen Welt Ewigkeitswert schafft. Ich finde es atemberaubend. Ich finde das sinnstiftend. Und ich will euch fragen, habt ihr schon mal überlegt, was in dieser vergänglichen Welt Ewigkeitswert hat? Ich möchte es euch gerne veranschaulichen, und dazu nehme ich mal wieder die Flipchart als kleines Hilfsmittel, um das ein wenig veranschaulichen können. Das erste Bild war eigentlich nur gedacht, damit ihr ein bisschen drüber nachdenkt, es könnte noch was kommen, damit es nicht ganz so weiß ist. Aber die entscheidenden Bilder, das Blatt kommt jetzt hier. Was hat Ewigkeitswert in einer vergänglichen Welt? Natürlich erstmal Gott selbst, nicht? Gott selbst, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, der Hofstaat Gottes, die Engelwelt. Gott selbst, der Ewigseiende, hat Ewigkeitswert. Das Zweite, was Ewigkeitswert hat, ist neben Gott sein Wort, die Bibel, Gottes Wort. Gottes Wort hat Ewigkeitswert. Es wird alles überdenken, überstehen, alles überleben. Und selbst wenn wir schon lange nicht mehr da sind, wird Gottes Wort weiterhin da sein, aktuell sein, wird gepredigt werden, wird Menschenherzen verändern. Und das, was in der Bibel steht, wird sich erfüllen. Gottes Wort hat Ewigkeit neben Gott selbst. Und das Dritte, das ist auch das Spannende, was noch Ewigkeitswert hat, ist Gottes Gemeinde. Gottes Gemeinde, der Leib Jesu Christi. Und zwar nicht als eine Organisation, sondern als ein Organismus von Menschen, die mit Jesus Christus leben, wo er das Haupt ist und wo wir die Glieder sind. Ihr Lieben, Gott, Gottes Wort und Gottes Gemeinde, das ist das, was in einer vergänglichen Welt Ewigkeitswert hat. Und wisst ihr, mit diesem Gott leben zu dürfen, jetzt schon seit über 30 Jahren, und die Bibel, das Wort Gottes in Händen zu halten, lernen zu dürfen, im Herzen zu haben, und in der Gemeinde miteinander unterwegs zu sein, mit Menschen, die Ewigkeitswert haben, weil sie an Jesus Christus glauben, Ewigkeitswert bei Gott haben, weil sie an Jesus glauben. Das ist etwas, was mich antreibt, was mich bestimmt und was mir immer wieder auch hilft. Und es hat einen Paulus schon motiviert. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, schreibt er im 1. Korintherbrief. Die Gemeinde war schwierig, war chaotisch. Und er schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, 58, darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest, unerschütterlich, nehmt zu in dem Werk des Herrn. Und jetzt kommt die Begründung. Warum sollen wir zunehmen in dem Werk des Herrn? Denn ihr wisst, schreibt er, ihr wisst doch, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Das Investieren, das Leben mit Gott, das mit der, die Bibel in der Hand halten und Gemeinde zu investieren, in Menschen zu investieren, ist nicht vergeblich in dem Herrn, ist nicht frustra, umsonst und damit auch nicht frustrierend. Das ist doch fantastisch, oder? Das ist doch etwas, was begeistert und was Kraft gibt und so weiter. Und wisst ihr, mit dem zu leben, was ewig ist und darin investieren zu dürfen, das gibt auch Kraft in Zeiten, wo man durchhängt. Und solche Zeiten des Durchhängens haben wir doch alle in irgendeiner Form. Oder Zeiten der Not haben wir in irgendeiner Form. Und wie gesagt, in Zeiten der Not, die bleiben nicht aus, bei allem Ewigkeitswert, das gegeben ist und der bleibt. Und diese Zeiten, diese Durchhängerzeiten, Zeiten der Not, die bleiben bei mir nicht aus, die bleiben bei dir nicht aus, die bleiben in der Gemeinde Jesu nicht aus. Lass mich jetzt zum zweiten Teil kommen, nach diesem Grundsätzlichen. Etwas möchte ich gerne sagen im Hinblick auf unsere Gemeinde. Und dazu auch das nächste Bibelwort. Ich glaube, so kann man es dann besser sehen. Aus Psalm 147, 1, Vers 3. Beim allen Ewigkeitswert, die Zeiten der Not bleiben nicht aus. Das hat schon die alttestamentliche Gemeinde erlebt. Und dann heißt es im Psalm 147, Halleluja, lobt den Herrn. Es ist gut, unserem Gott Loblieder zu singen. Ihn zu loben macht froh und ist wunderschön. Der Herr baut Jerusalem auf, bringt zusammen die Verstreuten Israels, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Ihr Lieben, wie gesagt, Durchhängerzeiten, Zeiten der Not bleiben nicht aus, auch nicht in dem, was Ewigkeitswert hat. Aber dieses Bibelwort ist mir vor 3 Jahren wichtig geworden. Und vielleicht weiß es schon der ein oder andere, aber dann möchte ich es gerne auch nochmal wiederholen an dieser Stelle oder auffrischen. Ich selbst war in einer dienstlichen Notzeit vor 3, 3,5 Jahren. Und die Gemeinde, unsere Gemeinde hier doch ebenso, das wissen wir doch noch. Und dann stand die Anfrage im Raum, sag mal Hans-Peter, könntest du dir vorstellen, zusammen mit dem Erich unser neues Pastorenteam zu bilden? Und ich weiß noch, wie ich dann heimgefahren bin und schon auf dem Weg nach Hause gedacht habe, wie soll das eigentlich werden und wie soll das gehen? Da bin ich als ein Verunsicherter in meinem Pastorendienst und da ist eine Gemeinde, die zutiefst auch verunsichert ist mit der Not, in der sie steckt. Wie soll das zusammengehen? Natürlich kann man sagen, wenn 2 in Not sind, passt es gut zusammen. Die wissen, was es heißt, in Not zu sein. Aber das ist doch nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist doch, wie kommt man aus dieser Not heraus und wer führt heraus und wer leitet heraus? Also 2, die in Not sind, das heißt noch lange nicht, dass die das schaffen, miteinander aus der Not herauszukommen. Und eines Abends, ich lag schon im Bett und dann habe ich mein Smartphone so genommen, man liest heute die Bibel immer so in Buchform, man liest sie halt so auf dem Smartphone und dann habe ich Auslegung zu dem Psalm von Spurgeon gelesen. Dieser großartige Prediger. Heute noch kann man gute Dinge von dem nehmen, was er gesagt hat. Und im Psalm 147 hat er die ersten drei Verse hier, die habe ich an diesem Abend gelesen. Und wisst ihr, der Hintergrund zu diesem Psalm 147 ist folgender. Das alttestamentliche Gottesvolk war in großer Not, verschleppt in die babylonische Gefangenschaft. Doch Gott hat dann nach Jahren diese Not gewendet. Wie? Durch Esra, durch Nehemia, durch Zerubabel fängt es an, bei euch zu klicken, wenn ihr an die letzten Wochen denkt, wo wir diese Predigtreihe zu Esra hatten. Und Psalm 147 verarbeitet diese Zeit der Not, die Gott gewendet hat. Und bezeugt, wie Gott aus dieser Not herausgeführt hat. Halleluja, lobt den Herrn. Es ist gut, unserem Gott Loblieder zu singen. Ihn zu loben macht froh. Und ist wunderschön. Der Herr baut Jerusalem auf, er bringt die zusammen, die Zerstreuten, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Lasst mich auch dieses Miteinander hier nochmal verdeutlichen. Auch wenn es der ein oder andere schon weiß. Aber das ist das, was mich auch persönlich im Herzen für uns als Gemeinde erlebt. Die Gemeinde war in einer großen Not. Und wir waren auch in einer großen Not. Ist noch gar nicht so lange her, ihr Lieben. Und meine Verunsicherung in meinem Pastorendienst, wo ich in Not war, ist auch noch nicht so lange her. Aber wisst ihr, was Gott gemacht hat? Er hat, wenn wir dieses Wort Not nehmen, er hat einfach dieses O durchgestrichen und dann steht da nur noch NT. Und NT steht für Neues Testament. Neues Testament steht für Jesus. Jesus steht für Wirken Gottes. Gott hat die Not gewendet. Und jetzt schaut auf Psalm 147, wie das verarbeitet wurde, wie Gott diese Not verändert hat. Erstens, Halleluja, lobt den Herrn. Was heißt es denn, wenn eine Gemeinde aus der Not heraus wieder Gott loben kann und sagt, das ist wunderschön und das macht Freude und das ist gut, dann hat sie etwas erfahren, was ich hier mal so nennen will, Glaubensfreude. Sie hat neue Glaubensfreude oder nennt es Glaubenszuversicht, Glaubenshoffnung bekommen. Auf jeden Fall hat sich in ihrem Herzen was verändert. Und das Zweite, wenn es heißt, der Herr baut Jerusalem auf, dann hat dieses Aufbauen Gottes dazu geführt, dass eine neue Stabilität in der Gemeinde gekommen ist durch das Wirken Gottes. Oder eine neue Stabilität in dem Einzelnen, der glaubt, mit Jesus unterwegs ist. Und wisst ihr, als ich damals abends im Bett lag und habe diese Verse gelesen, das Entscheidende war für mich dieser Impuls, Gott zu fragen, Herr, könntest du dir vorstellen, Jerusalem durch Heidelberg zu ersetzen? Und dann steht hier, der Herr baut Heidelberg auf. Und als ich das so für mich formuliert habe, dann war es für mich so, als würde das Gott mir sagen, eine Befreiung schenken, eine Entlastung schenken und gleichzeitig Motivation schenken, für den Dienst hier mit euch zu beginnen. Ja, da kommen zwei Notleidende zusammen, der Pastor, also ich und die Gemeinde, aber du baust auf. Du schenkst neue Glaubensfreude, du wirst neue Stabilität schenken. Und das Dritte, was hat die alttestamentliche Gemeinde noch erlebt? Die Zerstreuten kommen zusammen. Ich nenne es mal Zusammenführung. Gott hat geschenkt, dass die Daheimgebliebenen und die in der babylonischen Gefangenschaft entführten oder weggebrachten, dass sie wieder zusammenkamen. Er führte sie wieder zusammen. Und so wie Gott auch uns zusammenführt, oder hat er uns ein Stück zusammengeführt, ist noch dabei, zusammenzuführen. Und dann das Vierte, Heilung. Die zerbrochenen Herzen sind und die Wunden haben, will er heilen. Das ist das, was Gott in der alttestamentlichen Gemeinde gemacht hat. Und wisst ihr, ich bin mittlerweile geneigt zu sagen, egal wie die Not in deinem Leben heißen mag, egal wie groß die Not in einer Gemeinde oder in einer Gemeinschaft sein mag, das ist Gottes Programm, um aus der Not herauszuhelfen. Wenn du gerade in einer Not bist, überleg mal, ob das nicht dein Programm Gottes für dich sein könnte. Dass Gott sagt, ich möchte dir wieder Glaubensfreude schenken, Glaubenszuversicht. Ich möchte dein Leben wieder stabilisieren, wo du den Boden unter den Füßen verloren hast oder keine Orientierung hast. Ich möchte wieder zusammenführen, was zerbrochen ist. Das kann mit Menschen sein, das kann ein innerlicher Zerbruch sein, aber das möchte ich wieder zusammenführen. Und ich möchte dein Herz heilen. Ich möchte deine Wunden heilen. Es gibt so eine japanische Reparaturkunst, die heißt Kintsugi. Ich weiß nicht, wer die kennt. Ich habe es, glaube ich, neulich auch schon mal erwähnt. Nicht? Da zerbricht ein Porzellan und dann die japanische Reparaturkunst versucht nicht, das Porzellan wieder so zusammenzusetzen, dass man die Bruchstellen nicht sieht, sondern die Bruchstellen werden genau betont, indem man sie mit Gold ausfüllt. Dann hast du also ein Gefäß, das zusammengefügt ist, aber das überall an den Bruchstücken siehst du diesen Goldfaden laufen. Und diese reparierten Porzellangefäße sind manchmal wertvoller und teurer als die, die die Bruchstellen nicht haben. Ich finde es ein schönes Bild, weil Gott genauso handelt. Wir haben Zerbrüche und Einbrüche und Abbrüche und Zusammenbrüche. Und Gott will das alles wieder heilen und zusammenführen und schwebt hier mit so seinen Goldfaden mit ein und will uns dadurch wertvoller, reifer machen, ihr Lieben. Das ist im Grunde das Kintsugi-Programm, das geistliche Kintsugi-Programm Gottes für Kinder Gottes und für Gemeinden. Mehr denn je, wenn ich darüber nachdenke, bin ich davon überzeugt. Und jetzt möchte ich euch fragen, haben wir das nicht auch ein Stück weit in den letzten 3 Jahren miteinander erlebt? Das Kintsugi-Programm Gottes an dieser Stelle. Ihr Lieben, Gott wendet das Blatt. Und wisst ihr, warum er das Blatt wenden kann und wie er das Blatt wendet? Er wendet es, weil er der Bauherr ist. Der Herr baut neu auf. Und er wendet das Blatt, weil er der Arzt ist. Er heilt die zerbrochenen Herzen. Gott als Bauherr, der dein Leben neu stabilisieren will, und Gott als Arzt, der die Wunden heilen will. Beides zusammen führt dazu, was die alttestamentliche Gemeinde erfahren hat, was wir, denke ich, in den letzten 3 Jahren ein Stück weit erfahren durften, was noch weitergehen will und was du in deiner Not erfahren darfst. Aber dieser Weg aus der Not, wie ich ihn jetzt mal beschrieben habe, ist noch nicht abgeschlossen. Aber ein anderer, ein weiterer Weg, und das ist das Spannende, und deshalb nicht nur mitteilen, sondern auch mit euch teilen, ins Gespräch kommen, miteinander bewegen. Das Spannende ist, ob sich nach diesem Weg aus der Not jetzt langsam ein anderer Weg auftut. Ich stelle mir das so vor wie bei der Tour de France. Das kennen wir, glaube ich, auch alle, diese Radsport, große Rundfahrt da in Frankreich. Sie lebt ja von verschiedenen Etappen. Und sie lebt davon, dass man ins Ziel kommt nach Paris. Und ich muss sagen, ich habe es als junger Erwachsener, nachdem wir diesen Jan Ullrich hier hatten, der da so furios die Tour de France damals gewonnen hat mit seinem großen Widersacher Lance Armstrong. Gut, Doping-Geschichte hat nachher alles zuniedergemacht. Aber da war ich am Fernseher und habe mitgefiebert und mitgeguckt. Und dann merkt man doch, es gibt verschiedene Etappen. Es gibt anstrengende Bergetappen. Es gibt rasante Abfahrten und es gibt lange schleichende Fahrten durch schöne Gegenden von Frankreich. Es gibt verschiedene Etappen. Und so gibt es auch im Gemeindeleben, auch in einem persönlichen Leben, in deinem und meinen, verschiedene Etappen, die Gott mit uns gehen will. Und die Frage ist jetzt an uns, ob es eine neue Etappe gibt, in der wir jetzt hineinkommen. Das ist das, was uns bewegt, als Pastoren, auch als Älteste, auch mit den Diakonen zusammen schon. Und deshalb lasst mich noch ein zweites sagen im Hinblick auf unsere Gemeinde. Kann es sein und ist es dran, ab jetzt, dass wir den Weg aus der Not von diesem Weg in den Weg des Aufbruchs gehen? Und nach wie vor gilt ein Bibelwort, das eins meiner Lieblingsverse ist, denn wir sind Gottes Werk, also sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ich meine, dass es Anzeichen gibt dafür, dass wir von diesem Weg aus der Not, der sicherlich noch nicht abgeschlossen ist und der nicht auch nicht abgeschlossen sein muss, aber ich glaube, es gibt Anzeichen dafür, dass wir aus diesem Weg in eine andere Etappe kommen. Vergleichbar in der Tour de France. Warum? Ein Anzeichen, wir reden nicht mehr permanent über diese Not, die uns getroffen hat. Ich rede auch nicht mehr permanent über diese Not, die mich vor 4 Jahren getroffen hat. Das ist ein gutes Zeichen. Das spricht für eine gute Entwicklung. Unser Denken, unser Handeln, denke ich, hat sich auch zunehmend verändert. Vorher haben wir immer so überlegt, wie kommen wir raus aus der Not? Das war eher so rückwärts gedacht. Und wir haben uns an die Not angelehnt, nicht? Die war direkt so hinter uns. Und wie kommen wir da raus? Wir haben so den Eindruck, jetzt sind wir eher an der Stelle, wir ergreifen die Zukunft Gottes, die vor uns liegt und interessieren uns dafür. Das heißt, wir sind eher vorwärts gedacht. Wir lehnen uns nach vorne an die Zukunft, die Gott bereithält und schaffen möchte. Diese Tage hat mir jemand aus der Gemeinde seinen Eindruck, seinen Traum anvertraut. Ich darf den hier weitergeben, ich darf auch den Namen nennen. Es ist unsere Astrid Müller. Und sie hat geschrieben, was sie geträumt hat, was für einen Eindruck sie hat. Ich gebe es in aller Kürze wieder. Sie hat eine Gartenanlage gesehen, eine schöne Gartenanlage, aber ein in dieser Gartenanlage durch Stürme beschädigtes großes Haus. Aber, sagt sie, die Wände waren wieder aufgebaut. Die Wände waren stark, sie waren fest, sie waren auch schön gestrichen, aber sie waren uneben. Aber dann hat sie in diesem Traum den Fokus gemerkt auf das Dach und das Dach fehlt. Es war kein Dach da. Die Mauern waren stabil geworden, schön, aber uneben noch, also nicht fertig irgendwie so, aber das Dach fehlte. Das komplette Dach hat einfach gefehlt. Aber es waren viele Leute in dem Haus. Was hat es damit auf sich, dass das Dach fehlt? Ich habe mich ein klein wenig mit der Astrid da ausgetauscht. Und ich dachte so von meiner Seite aus, ja, die Mauern stehen für den Weg aus der Not, den wir ein Stück weit geschafft haben, aber noch nicht fertig ist. Und das Dach, das da fehlt, das zeigt so Denkt nach oben hin, zu Gott hin, zum Aufbruch, zu dem, was kommen mag, was da oben euch erwartet und da ist. Ihr Lieben, ich möchte es mit euch teilen, ob nicht eine neue Etappe vor uns liegt. Von der Mauer zum Dach denken oder zu sagen, von der Not hin zum Aufbruch. Und bei jeder neuen Etappe, sei es in deinem persönlichen Leben, sei es bei mir oder im Gemeindeleben, bei jeder neuen Etappe, die Gott mit uns gehen will und anfängt, ist es wichtig, dass wir uns neu zu Gott wenden. Neu zu Gott wenden, schon am Anfang dieser Etappe. Und da wird dann dieses Bibelwort wieder wichtig. Das ist ein guter Ratgeber, dieses Bibelwort, Epheser 2, Vers 10. Es ist auch ein guter Kompass für die neue Etappe. Und es ist eine segensreiche Verheißung und ein ermutigender Zuspruch, dieses Bibelwort. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und auch dazu möchte ich das noch ein klein wenig vertiefen. Wir sind Gottes Werk oder wir sind Christi Werk. Ich mach's ganz kurz, nur damit ihr mal seht, wie viel Gott in euch und in uns investiert. Wir sind Schöpfungswerk Gottes. Gott hat dich geschaffen. Du trägst das Ebenbild Gottes. Aber weil das Ebenbild Risse hat, das Ebenbild Gottes in dir, sind wir Gottes Erlösungswerk in Jesus Christus. Er ist für uns am Kreuz gestorben, hat uns erlöst. Du bist Gott seinen ganzen Christus wert. Er hat dich erlöst. Dann, nachdem wir erlöst worden sind, jetzt Kinder Gottes sind, setzt Gott sein Programm, sein Werk in uns fort. Wir sind Heiligungswerk. Durch den Heiligen Geist setzt er dieses Werk fort. Und was wird am Ende einmal sein? Wir werden ein Vollendungswerk Gottes sein, in der Herrlichkeit bei ihm, unter einem neuen Himmel, auf einer neuen Erde, mit einem neuen Leib, ohne Schrei, ohne Tod, ohne negativen Dinge. Nur ganz kurz erzählt, wenn Paulus schreibt, wir sind Christi Werk, da steckt so viel drin, was Gott in dich investiert hat. Er hat dich geschaffen, er hat dich erlöst, er sorgt dafür, dass du in das Bild Jesu umgewandelt wirst und er wird dich einmal vollenden. Gott hat so viel in dich investiert und in mich investiert. Ich finde das faszinierend. Er hat aus einem Kandidaten der Verlorenheit mit dir und mir einen Ewigkeitsträger gemacht für die Herrlichkeit Gottes und zugleich einen Segensträger für hier in dieser vergänglichen Welt. Warum investiert Gott so viel in dich und mich? Ich glaube, es sind zwei Antworten. Das eine ist, damit du zutiefst ein Gesegneter von Gott bist, nicht nur geschaffen, sondern erlöst, geheiligt und vollendet. Und das Zweite aber auch, dass du als Gesegneter ein Segensträger für andere bist. Und das kommt in dem Ausdruck zu, wird es deutlich, geschaffen zu guten Werken. Gott bereitet gute Werke vor. Und an dieser Stelle möchte ich mit euch Gedanken teilen, die hier und da in letzter Zeit vielleicht schon erwähnt wurden, die uns als GL beschäftigen in der Gemeindeleitung und die mich auch als Pastor stark bewegen. Und dazu das letzte Bild für heute. Zu guten Werken, die Gott schafft oder geschaffen hat. Das A soll für Aufbruch stehen, der Weg in den Aufbruch. Für den Weg in den Aufbruch bedarf es guter Werke, die Gott vorbereitet hat. Und dass wir dann in diesen Werken wandeln. Diese Werke stehen noch nicht fest. Das ist nur wie wenn ich einen Rahmen zeichne. Aber was in diesem Rahmen geschieht, gemalt wird oder sich gestaltet, das muss miteinander entdeckt werden. Das muss miteinander dann gelebt werden, umgesetzt werden. Aber das Erste, was ich sagen möchte, ist Vision. Und wenn dich der Begriff Vision stört, dann nenn ihn Traum, wie vorhin die Astrid mir gesagt hat. Oder nenn ihn Perspektive, hindurchschauen oder nenne ihn einfach Ziel, ganz nüchtern, wie immer du möchtest. Aber es geht um die Zukunft. Und zwar geht es nicht um eine Zukunft, die jetzt entweder wir Pastoren oder wir als GL festlegen, sondern es geht um die Vision Gottes. Es geht darum, die Vision Gottes für unser Leben, für die nächste Etappe des Miteinanders zu entdecken. Und wenn wir sie entdeckt haben miteinander, dann sie umzusetzen und zu leben und den Segen abzuholen, der in einem guten Werk Gottes steht. Und ich freue mich, dass der Erich sich schon in den letzten 3 Jahren diesem Thema angenommen hat, ihr Lieben. Und ich freue mich auch, dass er nächste Woche darüber reden möchte. Deshalb muss ich jetzt hier gar nicht so viel erwähnen. Er wird, wird davon erzählen, dass wir einen Visionsfindungsprozess anregen wollen. In diesem Jahr, in diesem ganzen Jahr einen Visionsfindungsprozess anregen wollen. Und da wollen wir euch informieren und im Februar wird es dann auch schon mal ein Gemeindeforum geben online, wo wir da informieren, euch mit hineinnehmen wollen. Das haben wir in der GL so auch besprochen. Also der Weg in die Aufbruch lebt davon, dass die Vision Gottes uns klar wird für diese nächste Etappe. Und das Zweite ist natürlich dann, das ist auch schon angeklungen, die Erneuerung der Herzen. Die Erneuerung der Herzen. Wir möchten das. So haben wir das mehr so gesehen, gerade auch in den letzten Monaten. Ich glaube, wir sollten stärker eine beziehungsorientierte Gemeinde werden. Dieser Begriff ist schon auch gefallen. Die Gemeinde hat in der Vergangenheit ungemeine Stärken und Segenspotenzial. Aber wir haben den Eindruck, dass es jetzt darauf ankommt, beziehungsorientiert stärker zu leben. Gerade als Einzugsgemeinde, die wir uns nicht so sehen, so normale Begegnungen haben. Dass wir tragfähiger werden durch gute, starke Beziehungen. Miteinander. Und das ist jetzt nicht nur das Miteinander hier, den Herzen, sondern auch Erneuerung der Herzen zu Gott gegenüber. Dass mehr Glaubensfrische, noch mehr Glaubenszuversicht, noch mehr Glaubenshoffnung, noch mehr Glaubensgesundheit in unserem Glaubensleben einzieht. Und es gilt aber auch, beziehungsfähige Gemeinde zu werden, nach außen zu anderen Menschen hin. Ich freue mich so, dass wir diese Woche mit das E-Team neu belebt haben. Nicht das E-Team, einige Geschwister, die sich Gedanken machen, wie können wir Menschen erreichen? Und wir haben uns neu überlegt, wie können wir Menschen erreichen jetzt im Lockdown in der Corona-Zeit? Und ich freue mich, dass wir gerade dieses Woche uns entschieden haben und die GL hat auch zugestimmt, die Gemeindeleitung, dass wir einen Alpha-Kurs online anbieten werden. Zoom im März und im April. Einfach Abende per Zoom anbieten, wo ihr Menschen einladen könnt und wir werden diesen Abende nutzen, um den Menschen Jesus Christus nahe zu bringen. Das ist ein Wagnis, das ist etwas Neues, Alpha-Kurs mal online zu machen. Aber wir möchten Beziehung stärker werden, auch was es betrifft, andere Menschen fürs Evangelium zu erreichen. Und das Dritte hier, auch dieses kleine Bildchen dürftet ihr schon kennen, ist Erneuerung der Steine. Erneuerung der Steine oder unsere Baustelle hier, und ich hoffe, dass wir jetzt zügig weiterkommen, so ein bisschen tut sich was, dass wir noch zügiger weiterkommen, aber Erneuerung der Steine muss immer im Dienst dessen stehen, dieser zwei Dinge. Das darf nie für sich ein Selbstzweck werden, und woran wir uns dann ergötzen und sagen, was haben wir für ein tolles Gemeindehaus. Es muss im Dienste der Erneuerung der Herzen stehen. Und es muss im Dienste dessen stehen, was Gottes Vision für uns hat. Deshalb ist es so wichtig, dass wir erst diesen Prozess machen. Und aus diesem Prozess wird sich das und das ableiten, ihr Lieben. Und wenn ihr mal Anschauungsunterricht haben wollt für eine Gemeinschaft, die erneuerte Herzen in wunderbarer Gastfreundschaft und in einer Wärme und geistlicher Tiefe und gleichzeitig mit einem modernen, zeitgemäßen Gemeindezentrum haben wollt, dann bittet den Jochen Zumbach, der bei dieser Gemeinschaft arbeitet, bei Open Doors und fahrt da mal hin. Wir waren als Hauptamtliche dort. Und ich bin so bereichert wiedergekommen, habe gesagt, genau Herr, so muss es sein. Genau so wäre es eine gute Sache. Gastfreundlich, und herzenswarm, mit geistlichem Tiefgang in dem, was wir da gehört haben. Und einer Liebe zur Gemeinde Jesu und zu den verlorenen und zu den verfolgten Christen. Und dann in einem Gemeindehaus, wo du sagst, Mensch, wie toll sieht das hier aus. Was ist das für eine schöne Atmosphäre. Wie liebevoll sind die Dinge hergerichtet. Das ist so zeitgemäß, so modern, so attraktiv. Da fühlt man sich von vornherein wohl. Also wenn er Anschauungsunterricht hat, entschuldige Jochen, wenn ich das jetzt so direkt sage, aber redet mal mit ihm oder er schickt euch einfach Bilder. So. Und das Ganze hier, ich hoffe, dass man das so erkennen kann, das Ganze hier hat mit Hut zu tun. Das ist der einfachste Hut, den ich malen kann, den hat früher der Horst getragen bei Bonanza, der hat immer so ein Hut an dieser Stelle. So, egal. Aber dieser Hut soll für etwas geistiges Prinzip stehen, nämlich Jüngerschaft. Und da gibt es eine ganz einfache Illustration, Hut, deshalb heißt es Hu. Es geht um H, es geht um U, es geht um T. H, es geht darum zu hören. Zu hören, was Gott uns sagen will in diesen Bereichen. Und das, was wir hören, persönlich oder gemeinsam, dass wir das miteinander teilen und dass es dann zum U kommt, zum Umdenken. Umdenken meint zuerst einmal, ja, wir denken darüber nach, was wir gehört haben. Nicht umdenken, also drüber nachdenken. Aber umdenken kann auch heißen, ich muss meine Richtung ändern. Ich muss umdenken, so habe ich es bisher gesehen, jetzt merke ich aber, Gott sieht es so, ich muss umdenken. Und aus diesem Umdenken, also Umkreisen des Gehörten oder die Richtung wechseln, folgt dann das T, das Tun. So, und dieser Prozess, den wir jetzt angehen wollen und erleben wollen in den nächsten Jahren, das soll viel damit zu tun haben, das ist das Prinzip Jüngerschaft. Wir wollen nicht nur Kinder Gottes sein. Wunderbar, wenn wir Kinder Gottes sind. Das ist das Zentrum, der Kern, die Kernbeziehung mit unserem Vater im Himmel und mit Jesus Christus. Aber die Kinder Gottes sind Jünger auf der Erde. Sie folgen Jesus nach in dem, was er ihnen aufträgt, was er ihnen sagt und was sie zu tun haben, um Segensträger zu sein. Deshalb, wir wollen nicht einfach nur Kinder Gottes sein, sondern wir wollen Jünger werden. Nach diesem Prinzip hören, umdenken und tun. Ja, und jetzt lasst mich noch etwas Persönliches sagen zum Schluss. Ich habe da auch ein Bild mitgebracht. Wenn ich meine Zeit als Pastor so überblicke, und es sind ja mittlerweile jetzt schon über 30 Jahre, dann würde ich persönlich sagen, ich biege so langsam, Betonung so langsam, auf die Zielgerade ein. Der Erich steht eher am Anfang, der hat dann noch ganz andere Sichtweise über diesen ganzen Lauf. Bei mir ist aber schon so die Sichtweise, ich merke so, ich biege doch, glaube ich, jetzt so mit den nächsten 5 oder 7 Jahren, bin ich auf der Zielgeraden meines Pastorendienstes offiziell unterwegs. Und das ist gut so und das ist schön so, aber wisst ihr, was da wichtig ist? Deshalb möchte ich euch persönlich mitteilen. Wichtig ist, wenn man auf die Zielgerade kommt, das kennen wir doch vom Sport oder von Sportübertragungen. Jetzt gilt es, die Kräfte zu bündeln und nicht einfach nur sagen, ich lasse es auslaufen. Kein Sportler wird auf der Zielgerade es einfach nur auslaufen lassen. Da wird er noch verlieren. Nein, da gilt es, Kräfte zu bündeln, aber auch zu gucken, dass man nicht verkrampft. Aber dass man nochmal das Beste herausholt, was man hat. In aller Begrenztheit, in aller Schwachheit. Aber das Beste nochmal geben für das Einbiegen und das Laufen auf der Zielgerade. Und wisst ihr, das liegt mir am Herzen und dafür dürft ihr gerne beten, dass das gelingt. In den nächsten 5 bis 7 Jahren. Und zwar mit diesem Ziel, und das sage ich euch, deshalb liegt mir das am Herzen. Und das wird mich bewegen für die nächsten 5 bis 7 Jahre. Dass wir die Vision Gottes entdecken. Und dass wir sie klar sehen, die Zukunft Gottes für uns als Gemeinde. Und dass wir daraus überlegen, wie können wir unsere Herzen stärken in der Beziehung zu Gott, zueinander und zu anderen Menschen. Und wie können wir hier das Gemeindehaus so verändern, dass wenn neue Leute kommen, dass sie sagen, hier fühle ich mich von Anfang an wohl. Und hier spiegelt sich etwas von der Liebe wider, die die Menschen untereinander haben. Und dass wir in dieses Gemeindehaus sonntags kommen und uns nicht ärgern über eine Baustelle wie hier, die schon so lange andauert, wo es nicht richtig vorwärts geht, wo wir auch Lehren draus ziehen müssen. Aber wo ihr herkommt und sagt, ich freue mich sonntags hierher zu kommen. Auch, weil es ein schönes Gemeindehaus ist. Nicht nur, aber auch. Und es steht im Dienste dessen, dass hier die Liebe Gottes lebt, dass wir hier tragfähige Beziehungen haben, dass hier Menschen zum Glauben kommen und Heil finden. Und dafür, das bewegt mich, dass wir das in den nächsten Jahren miteinander erleben. Wie gesagt, ich wollte es nicht nur mitteilen, sondern würde es gern mit euch teilen und auch darüber mit euch ins Gespräch kommen. Jetzt segne Jesus euch, er schütze euch und er stärke euch. Amen.